Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In der heutigen Folge geht es erneut um Gegen das Vergessen, die Initiative der DGVS, die sich den Mitgliedern widmet, die während der NS-Diktatur aus der Fachgesellschaft ausgeschlossen, verfolgt, zur Flucht aus Deutschland gezwungen oder in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden. Ich freue mich sehr, dass ich an meiner Seite heute Frau Dr. Haag habe. Ich kenne Frau Haag bisher als eine der zentralen DRG-Verantwortlichen der Fachgesellschaft. Sie hat über viele Jahre alle Kommissionen zu diesem Thema mit hoher Kompetenz unterstützt. Frau Haag, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind heute nicht als DRG-Expertin bei uns, sondern als Geschichtsinteressierte, aber auch als Weggefährtin von Haro Jens, der ja unser ehrenamtlicher Archivar ist. Seit einem Jahr unterstützen Sie uns extrem bei der Geschichtsaufarbeitung, bei der Recherche von Biografien unserer ehemaligen Mitglieder. Frau Haag, vielleicht erzählen Sie ganz kurz ein bisschen über sich. Woher kennen Sie Herrn Jens und wie kommen Sie zum historischen Interesse?
Ja, Herrn Jens lernte ich in Tübingen kennen. Ich war dort zunächst als MTA tätig und dann nach meinem Studium in der gleichen Klinik wie Herr Jens in der Gastroenterologie bei Professor Dölle. Später haben sich unsere beruflichen Wege getrennt, aber die Freundschaft blieb und ich habe in den letzten Jahren verfolgt, was er nun hier aufgebaut hat, diesem Geschichtsforum. Und da ich nun selbst in Rente bin, habe ich Kontakt aufgenommen und mich interessiert dieses Thema sehr und habe mich ihm da angeschlossen.
Ja, das ist ganz großartig. Es bringt auch für uns ganz viel neuen Schwung in das Projekt, muss ich sagen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass Sie da mit an Bord sind. Und Sie haben natürlich gerade jetzt am Anfang Biografien erarbeitet, die besonders hängen geblieben sind. Wir stellen heute eine der ersten Biografien vor, die Sie recherchiert haben. In einem Beitrag des Jüdischen Museums, das ich kürzlich besucht habe, ging es darum, dass der Sport, alle möglichen Sportarten in der Zeit der Weimarer Republik erstmals zu einer wirklich ernsthaften und beliebten Freizeitbeschäftigung wurde. Hintergrund ist, dass es damals erstmals etwas wie eine 5-Tage-Woche und Urlaub gab. Und Sie haben gerade über einen wichtigen Protagonisten dieser Entwicklung recherchiert, und zwar über Paul Holzer. Wer war Paul Holzer, Frau Haag? Was haben Sie über ihn herausgefunden?
Paul Holzer ist in Schlesien geboren, beziehungsweise in Breslau, hat dort dann auch unter anderem studiert und seine erste Anstellung dort in der internistischen Klinik auch gehabt. Er ist dann, und daher haben wir die meisten Daten, 1921 nach Chemnitz gewechselt, hat dort im Küchwald-Klinikum seine Ausbildung zum Internisten weitergemacht und hat sich dann in Chemnitz 1923 niedergelassen. Er hatte eine große Praxis mit 2 Sprechzimmern, 2 Wartezimmern, Röntgenraum, er war auch Röntgenologe, und einem Labor. Und er war Sportarzt, das kommt dazu.
Ja, Sportarzt. Wir haben es gerade initial schon erwähnt. In den goldenen 20ern wird Sport ein Vergnügen für die Massen. Die Wirtschaft blüht, es gibt die 8-Stunden-Tage. Es gibt erstmal Freizeit und Paul Holzer steht mittendrin. Ich habe jetzt kurz vor unserem Gespräch auch nochmal auf unsere Webseite geguckt. Auf der Webseite ist ein sehr schönes Bild von Paul Holzer gemeinsam mit seiner Enkeltochter. Und wir haben viele sehr akademische Porträtfotografien auf der Webseite, aber das Bild von Paul Holzer sticht wirklich hervor. Er sieht nicht aus wie ein akademischer Gelehrter. Es springt einem ins Gesicht, ein unheimlich freundlicher Mann, eher mit einem Grinsen auf den Lippen, braun gebrannt und auch eher wie ein Sportler, kein Kittel. Ja, was wissen wir über Paul Holzer und seine Beziehung zum Sport?
Ja, über seine Jugend wissen wir da wenig. Erst in Chemnitz, da sind die Spuren da. Er war da in dem jüdischen Turn- und Sportverein und hat den dann neu gegründet als Bar Kochba Chemnitz Sportverein. Er war auch der Vorsitzende, 2-mal gewählt, war dort sehr aktiv. Er war dann im Arbeitersportverband im Erzgebirge stellvertretender Vorsitzender und hat hier sehr aktiv lokal und überregional sich engagiert. Fußball, das war seine Abteilung, die hat er dann auch geleitet.
Die jüdischen Sportvereine waren ja sehr weit verbreitet in Deutschland zu der Zeit und waren ja auch durchaus, also national gesinnt. Es waren nicht jüdische, sondern es waren auch deutsche Sportvereine. Die haben sich sehr so auch identifiziert. Können Sie da vielleicht ein Wort zu sagen?
Ja, im 19. Jahrhundert waren die jüdischen Sportler in den normalen, Anführungszeichen, Sportvereinen. Und dann begann so Antisemitismus, dass in manchen Sportvereinen sie ausgeschlossen wurden. Und dann haben sie eigene jüdische Sportvereine gegründet, die meistens den Zunamen Bar Kochba hatte, das ist ein jüdischer Held, der gegen die Römer gekämpft hat, und sich dann diese Bar Kochba-Vereine in einem übergeordneten Verband, dem Maccabi-Verband, der dann bis zum Weltverband sich aufgebaut hat, sich dort organisiert. Das waren aber dann rein jüdische Sportvereine. Und im Maccabi-Weltverband fanden auch Wettkämpfe statt, sozusagen eine jüdische Olympiade gab es damals. Und das ist gerade in der Weimarer Zeit dann ganz populär geworden und sind viele Sportvereine, Bar Kochba, jüdische Sportvereine gegründet worden und so auch in Chemnitz durch Paul Holzer.
Also Maccabi eigentlich der übergeordnete Begriff für die jüdischen Sportvereinigungen in Deutschland oder auch in der Welt zu dieser Zeit?
In Deutschland und dann in der Welt.
In der Welt.
Das war der übergeordnete Verband.
Und die Keimzelle war aber Deutschland, kann man das so sagen?
Ist das, ja, der ist schon Keimzelle in Deutschland. Wann dann die anderen dazu kamen, da weiß ich nicht genau Bescheid.
Und gibt es das heute noch,
den Begriff den Maccabi? Gibt's heute noch.
Ist der auch in Deutschland wieder präsent?
Ja, den gibt es noch.
Ja, also findet man durchaus wieder. Ja, also bis zur Machtergreifung der Nazis gab es etwa 90 jüdische Sportvereine in ganz Deutschland. Wie geht's dann weiter? Also dann kommen die Nazis. Was passiert mit den jüdischen Sportvereinen?
Die jüdischen Sportvereine wurden dann nach und nach verboten, aufgelöst. Es gab sie nur noch bis zum 38, 39 sind sie durchaus noch geradezu noch häufiger und noch, haben noch mehr Mitglieder bekommen. Und dann irgendwann wurden sie verboten und haben dann nicht mehr existiert.
Nochmal zu den Aktivitäten von Paul Holzer zurück. Ich glaube, da müssen Sie noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie sein Engagement da über Chemnitz hinaus auch gewesen ist.
Ja, das liegt mir sehr am Herzen, denn er hat eine herausragende Rolle gespielt bei der Gründung eines Jugend- und Sportheims in Keilberg, Stolzenhain, das ist jenseits der deutschen Grenze in Tschechien, damals Tschechoslowakei, gewesen. Er hat es zusammen mit anderen jüdischen Gemeinden, jüdischen Sportlern von der tschechischen Seite aus gegründet. Und dieses Haus, dieses Sporthaus, das gerade 60 Kilometer von Chemnitz entfernt, sollte wirklich mitten in einem Gebiet mit vielen jüdischen Gemeinden sein. Unabhängig der Nationalität oder der Staatszugehörigkeit sollten hier jüdische Sportlergruppen Ferien machen können, Skifahren können. Das ist ja ein Skigebiet, ist über 1000 Meter hoch gelegen. Ja. Und das hat er gegründet, das Geld aufgetrieben, gebaut und ist Ende 1932 eingeweiht worden, als schon der Antisemitismus in Chemnitz eher spüren konnte. Und später dann war das wirklich ein Heim, in dem bis zum Anschluss des Sudetenland an Deutschland, also noch bis 38, ist ein Zufluchtsort war für jüdische Sportgruppen, die dann über die Grenze gingen und dann in einem Land waren, wo es noch freier war als schon in Deutschland.
Skifahren erwähnen Sie 1932, das war ja dann auch topmodern, muss man sich das eigentlich vorstellen. Ja. Ein topmodernes Sportgebiet oder Sportheim mit allen möglichen Aktivitäten. Paul Holzer selbst war auch im Fußball sehr präsent.
Er war Fußballtrainer, er hatte die Fußballabteilung im Bar Kochbar Chemnitz unter sich. Beim Skifahren habe ich nichts gefunden, ob er das auch gemacht hat. Aber er war oft in diesem Sportheim noch. Von 32, dann 33 hat er seinen Abschied dort auch gefeiert, bevor er geflohen ist. War 37 nochmal dort. Ja. Also das lag ihm schon sehr am Herzen.
Gibt es das heute noch, Keilberg? Kann man da noch hinfahren?
Ja, das gibt es noch und ist heute eine Pension. Auf der Webseite steht, es ist nur für Gruppen gedacht. Also es hat seinen ursprünglichen Sinn weiterhin bewahrt.
Bewahrt, ja. wahnsinnig interessant. Aber neben Sport und Medizin war Paul Holzer insgesamt ein sehr vielfältiger Mensch mit vielen Interessen und großem Engagement. Schildern Sie uns die Person nochmal in ihrer ganzen Breite.
Vielleicht. Ich finde es ganz erstaunlich, wie viel dieser Mann neben seiner großen Praxis gemacht hatte, sozial engagiert. Er war im Arbeiter-Samaritenbund ein sogenannter Kolonnenarzt. Heute wird man sagen, Notarzt ist. Notarzt gefahren damit. Er war in der zionistischen Ortsgruppe Chemnitz aktiv, hat dort diese Gruppe geleitet, hat Vorträge organisiert, Er war im Verein sozialistischer Ärzte aktiv, war dort auch Delegierter. Also er war nicht nur in Chemnitz, sondern dann auch in den überregionalen Gruppen seiner Vereine absolut sehr aktiv.
Ja, eine schillernde Persönlichkeit und ich möchte es nochmal wiederholen, Mitglied unserer Fachgesellschaft damals zu diesem Zeitpunkt und hat wahrscheinlich auch unsere Kongresse besucht. Wissen wir da was drüber?
Wie er da weiß ich nicht.
Da haben wir nicht, ist nicht zu finden.
Er war medizinisch sehr engagiert. Mhm. Man sieht es, dass er hat viele Veröffentlichungen oder Buchbesprechungen oder Artikelbesprechungen in kleineren medizinischen Zeitschriften, also lokalen Zeitschriften, geschrieben. Das heißt, er muss sich wohl die größeren Zeitschriften abonniert haben, Rezensionen geschrieben haben und dann in lokalen eine Besprechung oder eine Vorstellung von Arbeiten gemacht. Das lässt sich nachverfolgen. Aber ob er auf den Kongressen war, das weiß ich nicht.
Ja, und da möchte ich einfach vielleicht nochmal betonen, warum kommen wir oder sind Sie jetzt auf den Spuren von Paul Holzer? Weil er auf unserer Mitgliederliste 1932-33 steht, die wir ja auch auf der Webseite abgebildet haben und weil er da ausgestrichen ist. Und das war für uns, dieses Ausstreichen war für uns und dann jetzt speziell für Sie der Auslöser, sich auf die Spuren dieses echt vielfältigen, interessanten Mannes zu begeben, der ja wirklich auch für seine Zeit sehr stark steht, was sein Engagement betrifft. Ich möchte an dieser Stelle ein Zitat aus seiner Entschädigungsakte vorlesen, weil wir jetzt vielleicht auch zu dem schwierigen und schlimmen Teil seiner Biografie übergehen müssen. Er schreibt da, meine Praxis war im Jahr 1932 bereits durch große Propaganda gegen jüdische Ärzte um ein Drittel zurückgegangen. Der Boykott und meine Schutzhaft machten meiner Praxis ein jähes Ende. Schildern Sie, wie erging es Paul Holzer nach 1933?
Ja, am 31. März 1933 war der Judenboykott. Seine Praxis wurde in der Zeitung veröffentlicht, dass sie zu boykottieren sei. Ja, er wurde verhaftet und war in Isolationshaft ohne Postverkehr mindestens 11 Tage dort. Das hat bei ihm ein psychisches Trauma hinterlassen. Er hat sich dann nachher versucht, im Dresdner Lamann-Sanatorium zu erholen. Er hat dann schon im Mai dann seine Praxis an einen arischen Kollegen abgegeben und ist im Juni emigriert bzw. geflohen. Er war nochmal in Keilberg in dem Jugendhaus und dort hat die Zeitschrift Selbstwehr geschrieben, dass er sich da von seinen Freunden verabschiedet hat. Er ist dann mit seiner Frau und der ältesten Tochter nach Marseille geflohen und von dort aus mit dem Schiff nach Palästina geflohen. Mhm. Die beiden jüngeren Töchter sind dann Monate später erst nachgekommen. In Palästina hat er dann sich niedergelassen in einer kleinen Gemeinde, Les Rochon Les Sion. Das ist heute eine Großstadt südlich von Tel Aviv, damals eine kleine Gemeinde und hat dort zusammen mit einem Kollegen in einer Praxis gearbeitet. Mhm. Im weiteren Verlauf sind seine beruflichen Tätigkeiten immer wieder unterbrochen worden durch Erkrankungen. Mhm. Er konnte sich da nicht lange in dieser Praxis betätigen. Er ist dann später nochmal 1937 nach Bad Karlsbad auf der tschechischen Seite zurückgekehrt. Das war also noch vor dem Anschluss und hat dort eine Vertretung als Röntgenologe gemacht, ist dann wieder zurück nach Palästina, hat selber eine kleine Praxis aufgemacht, die er wieder aufgeben musste, hat dann später halbtags bei einer Krankenkasse gearbeitet. Er hat sich psychisch nie ganz von diesen Geschehen, die so sein Leben total zerstört haben, hat es von diesem Geschehen 33 erholt.
Ja, auf diese, so das Thema Schutzhaft, das hatten wir tatsächlich auch schon mal in der Podcast-Aufnahme zu Rudolf Schindler. Ich glaube, das ist ja auch so ein Euphemismus, dieses Wort Schutzhaft, und ist, glaube ich, von derartiger Willkür geprägt, dass man sich allein das schon vorstellen kann als sehr traumatisierend. Und diese vielen Brüche dieser Lebensläufe und dieses immer wieder von vorne anfangen und neu anfangen, ja, das kann man mal so für sich verinnerlichen, wie man selber da so mit umgehen würde, wenn man diese Herausforderung hätte.
Darf ich noch ergänzen? Er hat aber seinem Lieblingsthema, dem Sport, auch in Palästina weitergemacht. Er hat sich dort sehr für die Maccabi-Bewegung dort eingesetzt und das ist auch honoriert worden. Zu seinem 50. Geburtstag ist in der deutschsprachigen Zeitung dort ein Artikel über ihn und in Rishon-LeZion gibt es einen kleinen Park, an dem ein Gedenkstein steht, ihm zu ehren und dankt für seine Arbeit in der Maccabi-Bewegung.
Ja, also das war tatsächlich auch mein Punkt, mit dem ich gerne abschließen wollte, weil das ist, glaube ich, dann vielleicht auch das Statement, mit dem wir ihn hier stehen lassen wollen, dass er sich doch Zeit seines Lebens und darüber hinaus für den Sport, für die Maccabi-Bewegung, übrigens ein für mich auch völlig neues Wort, worüber ich mich freue, das jetzt gelernt zu haben, eingesetzt hat. Ich hatte mir hier auch noch ein Zitat aus dem Mitteilungsblatt Tel Aviv, deutschsprachiges Mitteilungsblatt Tel Aviv, zu seinem 50. Geburtstag notiert. Da steht dann: Die aufsteigende Entwicklung des Maccabi in Rishon ist in erster Linie sein Werk. Also ich glaube, so lassen wir ihn stehen. Haben wir was Wichtiges vergessen, was wir über ihn erzählen wollen?
Ja, noch eine Kleinigkeit. Mhm. Er hat 1926 ein Buch herausgebracht, Sportmassage. Zusammen mit dem Turnwart des Arbeitersportverbundes hat er dieses kleine Büchlein herausgebracht mit Illustrationen, wie man nun eine Sportmassage macht. Ich habe es und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen.
Ja, toll. Und ist das verfügbar? Kann man da?
Nur antiquarisch.
Ja, genau. Ja, also wunderbar, Sportmassage. Wir haben in den letzten Podcasts immer wieder über die Großen gesprochen, über Boas, den Gründer der DGVS, über Schindler, den Endoskopie-Pionier, über Strauß, Erfinder der Strauß-Kanüle, Vorreiter der Fürsorge. Und Sie haben jetzt die Biografie von Paul Holzer aus Chemnitz recherchiert, ein Name, der in unserer Community sicher nicht geläufig ist, der aber aus meiner Sicht besonders schön die Vielfalt der Fachgesellschaft 1933 illustriert. Ja, ich wusste tatsächlich nicht, dass wir auch Sportärzte in der Fachgesellschaft hatten. Vielleicht haben wir das auch heute noch. Das wäre ja umso interessanter, jetzt mal zu erfahren. Ja, ein schönes Beispiel für Vielfältigkeit und ja, vielleicht auch für einen Präventionsanspruch, Sportmassage, Sport, den wir ja auch heute gerne noch propagieren für unser Fach.
Ganz gewiss.
Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dieser kleine Exkurs zu einer eher unbekannten Person auf unserer Mitgliederliste aus dem Jahr 1932-33 hat Ihnen Freude gemacht. Wenn Sie dazu weitere Informationen oder Vertiefendes haben, freuen wir uns sehr darüber. Ich glaube, insbesondere Frau Haag wird sich da sehr drüber freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.